The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 11. Juli. Laut Wettervorhersage scheint über Berlin heute kaum die Sonne. Trotzdem wird es für den Bundeskanzler ein heißer Tag. Heute sollen im Bundestag drei neue Richter für das höchste deutsche Gericht gewählt werden, das Bundesverfassungsgericht. Das Ganze ist ein Politikum geworden für Friedrich Merz. Los ging es mit dieser Frage, die die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in dieser Woche an den Bundeskanzler gestellt hat.
Die SPD stellt zwei Kandidatinnen, die inakzeptabel sind. Das sagt nicht nur die AfD, das sagen weite Teile der Presse und Sie wissen, das sagen auch weite Teile Ihrer Partei. Warum haben Sie darauf verzichtet, genau das Gleiche mit den Linken zu tun, wie Sie das mit Ihnen getan haben? Warum haben Sie deren Kandidaten nicht blockiert und gesagt, kommt, ihr wisst, dass diese beiden Kandidaten, mindestens die eine, Frau Brosius-Gerstorf, für uns inakzeptabel ist? Warum haben Sie darauf verzichtet?
Und die Antwort des Bundeskanzlers, die sorgt jetzt für Diskussionen. Das hat Merz zuerst dazu gesagt.
Das andere ist eine Sache der Bundestagsfraktion, darüber zu entscheiden, wie die Wahl am Freitag stattfindet. Ich habe hier als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland eine persönliche Meinung öffentlich nicht vorzutragen.
Aber dann setzte er seine Antwort fort und sagte das hier.
Ich hoffe, dass sich der Deutsche Bundestag entscheidungsfähig erweist, denn wenn wir es nicht tun, würde das Recht zur Wahl auf den Bundesrat übergehen. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wir sollten selbst hier auch stark genug sein, eine entsprechende Mehrheit im Deutschen Bundestag für weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.
Das sorgt jetzt für große Aufregung in der Unionsfraktion. Carina Mössbauer ist unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, klär uns auf. Warum sorgt die Antwort von Friedrich Merz für Unbehagen in der Union?
Naja, also Chelsea, man kann sagen, dass Merz aus Sicht der Unionsabgeordneten gut begonnen hat, indem er eben auf die Zuständigkeit der Fraktionen verwiesen hat, doch dann eben irgendwie eine falsche Abbiegung nahm und durchblicken ließ, dass er eben hofft, dass die SPD-Vorschläge, darunter eben auch die umstrittene Richterkandidatin Brosius-Gerstorf, eine Mehrheit finden. Doch dabei gilt die einigen in der Union eben als, Zitat, unwählbar. Und der Unmut der eigenen Abgeordneten hat inzwischen auch den Außenkanzler erreicht. Auf seiner Rom-Reise gestern kündigte er an, dass er am Abend noch mit Fraktionschef Jens Spahn sprechen möchte. Und das, finde ich, hört sich ein bisschen nach Zurückrudern und Notbremse an.
Jetzt musst du uns bitte aufklären, Carina, was ist das für eine Richterin, über die hier gesprochen und gestritten wird überhaupt?
Naja, also Brosius-Gerstorf steht zum Beispiel für ein sehr liberales Abtreibungsrecht. Und außerdem hat sie sich beispielsweise auch schon mal für ein AfD-Verbot ausgesprochen. Und beides stößt in der Unionsfraktion wirklich auf Ablehnung. Insbesondere die Positionierung zum AfD-Verbot. Denn da befürchten einige Abgeordnete, dass die Unvoreingenommenheit des Gerichts dadurch angezweifelt werden könnte und dass das Bundesverfassungsgericht als Institution mit eben integrierender und überparteilicher Funktion dadurch beschädigt werden könnte. Ja, ansonsten plädiert die Richterin zum Beispiel für eine paritätische Besetzung von Landeslisten zur Wahl und fürs Gendern des Grundgesetzes. Aber da muss man sagen, das sind jetzt nicht die Hauptkritikpunkte an ihr.
Und was ist nun die Gefahr für Merz?
Naja, also die Richterwahl heute ist eine geheime Abstimmung. Und da gibt es jetzt zwei Unsicherheitsfaktoren. Einerseits eben die eigene Fraktion, aber andererseits auch die Linke. Denn die wird ja auch gebraucht für die Zweidrittelmehrheit. Und sollten die SPD-Kandidaten jetzt heute wirklich durchfallen, wird sich, so ähnlich wie bei der Kanzlerwahl auch, vermutlich nie aufklären lassen, aus welchen Reihen die Abtrünnigen gekommen sind. Und damit bliebe insbesondere am Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn ein Makel hängen. Denn er stünde ja dann unter Verdacht, den eigenen Laden nicht unter Kontrolle zu haben.
Hat Spahn also das Thema unterschätzt oder was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Ja, Chelsea, in der Tat fragen sich das auch so einige Abgeordnete in der Union, denn Warnzeichen gab es wirklich genug. Und es zeichnete sich auch schon in der vergangenen Woche Widerstand ab. Aber insbesondere am Montag wurde der Unmut dann wirklich sehr deutlich geäußert, und zwar in eigentlich fast allen Gremien, im CDU-Bundesvorstand, im Fraktionsvorstand, in den Landesgruppensitzungen und in der Fraktion selbst. Und spätestens seitdem der mächtige Parlamentskreis Mittelstand, da sind ja immerhin 166 der 208 Unionsabgeordnete organisiert, gestern spontan zu einem Treffen für heute eingeladen hat, und zwar noch vor der Sondersitzung der Fraktion, dürften die Alarmglocken in der Fraktionsspitze wirklich schrillen. Denn Christian von Stetten, das ist eben der Vorsitzende vom Parlamentskreis Mittelstand, der hatte diese Woche schon ganz klar Stellung bezogen, und zwar gegen die Kandidatin. Und Mitglieder der Fraktionsspitze gaben mir gegenüber auch zu, dass die Wetterlage jetzt durchaus ziemlich schwierig sei. Denn die Fraktionsspitze geht nun entweder in eine Wahl mit sehr ungewissem Ausgang und eben einer möglichen Klatsche, oder sie muss die Unterstützung für die SPD-Kandidatin in letzter Minute zurückziehen, was ja auch einem Offenbarungseid gleichkäme.
Soweit also die Lage heute Morgen. Es wird sicherlich ein spannender Tag. Du bleibst für uns an dem Thema dran. Vielen Dank, Carina.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wolfram Weimer war lange Journalist und hat das Cicero-Magazin gegründet. Mit Gabor Steingart spricht er über seine neue Rolle als Staatsminister für Kultur und Medien, was genau er mit wertkonservativ meint und warum die AfD keine konservative Partei ist.
Der Sozialdemokrat will die Welt gerechter machen, dass die Oma nicht darben muss. Und die Grünen wollen die Welt nachhaltiger machen. Der AfDler in seinem Innersten, der hat kein Refugium, auf das er sich moralisch positiv zurückzieht. Das ist das reine Ressentiment.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert zwei Aktien, die plötzlich sehr beliebt sind. Rocklegende Ozzy Osbourne geht neue künstlerische Wege und Donald Trump zeigt Wissenslücken. Wolfram Weimer ist eine konservative Stimme in Deutschland, die gehört wird. Er war Chefredakteur bei der Welt und bei der Berliner Morgenpost. Er hat die öffentliche Debatte mitgeprägt als Gründer und Chefredakteur des Magazins Cicero und als Verleger. Gabor Steingart hat ihn ins Pioneer-Studio eingeladen, um über seine neue Rolle zu sprechen. Wolfram Weimer ist der Staatsminister für Kultur und Medien von Schwarz-Rot. Er ist damit direkt dem Kanzler unterstellt und der Leiter einer sogenannten obersten Bundesbehörde mit rund 470 Mitarbeitern. Wie denkt er über die Entfesselung der deutschen Wirtschaft, die Koalition mit der SPD, über den Konservatismus und was ist für ihn der große Unterschied zwischen der Union und der AfD? Das alles hören zahlende Pioneers in der App und auf unserer Webseite in der Langfassung. Auszüge hören Sie jetzt.
Einen schönen guten Morgen, Wolfram Weimer.
Guten Morgen.
Herr Staatsminister, richtig?
Ja, neuerdings ja.
Früher haben Sie beobachtet, kritisiert, jetzt werden Sie beobachtet und kritisiert von anderen. Also, wie fühlt sich das an, vom Journalist, Verleger auf die Regierungsbank?
Das fühlt sich ziemlich gut an, wenn du 30 Jahre Politik so nah beobachtest und begleitest und darfst dann mal in den Maschinenraum selber. Ist das großartig. Und dann.
Aber was ist großartig daran? Die Limousine, mit der Sie hier vorgefahren kamen.
Nee, großartig ist, dabei zu sein und was selber anpacken zu können, was man vorher immer nur angemahnt hat. Und das ist ja jetzt bei dieser Regierung auch in besonderer Weise Mindset. Also da herrscht ja ein merkwürdiges, konzentriertes, fast ingenieurhaftes Bewusstsein. Also wenn man sich da in dieser Kabinettsrunde trifft, dann ist das so wie bei der Morgenvisite bei Ärzten. Also der Tonfall, die Art, wie man da redet. Man guckt sich den Patienten an und fragt, jetzt ist dieser Weg oder jener Weg besser. Es gibt halt so gar keinen ideologischen oder pathetischen Überschwang. Es gibt auch keine Fahne, die gehisst ist, wo wir jetzt muss dieses Projekt oder jenes. Sondern es ist sehr pragmatisch, es ist sehr hands-on. Und es ist sehr einvernehmlich auch zwischen den Sozialen und den Christdemokraten. Und das aus der Nähe zu erleben und viele Dinge jetzt auch selber anfassen zu können, das macht Spaß.
Aber ist das nicht gerade verdächtig, die Arbeitsteilung zwischen den zwei Antagonisten, Sozialdemokratie und Christdemokraten, Konservative, über das Konservative werden wir noch sprechen, war ja eigentlich nicht miteinander, sondern im Streit der Ideen gegeneinander zu arbeiten.
Total. Aber ich glaube, dass dieses Wahlergebnis und die Stimmung in Deutschland im letzten Winter beiden klar gemacht hat, wir müssen jetzt uns konzentrieren, dass die Mitte sich behauptet. Also nicht nur ideell und programmatisch behauptet, sondern operativ.
Wie erleben Sie die Truppe der Sozialdemokraten jetzt? Wo stehen die zum Thema Reformkanzler Schröder Agenda 2010?
Gut, die Figur Schröder hat jetzt noch andere Facetten, da müssen wir nicht drüber reden. Aber das Bewusstsein, dass man sich in der Mitte jetzt sammelt, und zwar jetzt nicht nur mit den Christdemokraten, sondern auch in einer geistigen Mitte sammelt und von der Mitte heraus die Republik definiert, sortiert, modernisiert. Das ist bei den Sozialdemokraten ganz stark ausgeprägt. Dafür steht auch Lars Klingbeil. Und deswegen, und auch wenn ich jetzt sehe, wir reden ja täglich auch über einzelpolitische Maßnahmen und da sehe ich jetzt überhaupt keinen ideologischen Ballast, wo man sagt, oh Gott, da kommt ihr mit euren alten linken Sachen überhaupt nicht.
Auch wenn Wolfram Weimar Kulturstaatsminister ist, haben Gabor und er über Wirtschaft gesprochen. Insbesondere darüber, wie man mit der richtigen Industriepolitik wieder Investoren aus dem Ausland für Deutschland gewinnt.
Also wir wissen schon, dass Deutschland ordnungspolitisch befreit werden muss, entfesselt werden muss, dass die Wirtschaft in Fahrt kommen muss. Und dazu gehört aber auch die Mobilisierung von Kapital. Sind wir ehrlich, wir haben halt ein großes Investitionsdefizit. Natürlich ist uns beiden als Liberalen, sage ich jetzt mal, das private Kapital immer lieber als das staatliche. Aber dieses große staatliche Kapital, was wir dort auf den Tisch stellen, das attrahiert auch Privates. Und das sehen wir im Moment, die Kapitalströme nach Deutschland ändern sich. Wir haben ja jetzt 3, 4, 5 Jahre massiven Abfluss von Kapital aus Deutschland gehabt, netto über 100 Milliarden jedes Jahr. Und jetzt kehrt sich das deutlich um. Das heißt, viele Investoren auf der Welt, die Deutschland weit gemieden haben die letzten Jahre, die sagen jetzt, okay, wenn die Deutschen sich bewegen und sie wollen jetzt wieder investieren, sie wollen wieder davon, dann sind wir dabei.
Aber welche Rolle können die Privaten spielen? In diesen Tagen erinnert man sich ja doch gerne an die Post, die dann zerlegt wurde, die gute alte Post. Wir haben sie beide noch erlebt in der Bonner Zeit. Was ein Geschrei. Und daraus ist dann ein Logistikkonzern entstanden und ein Multimedia-Unternehmen mit starkem Footprint in den USA. Warum ist das zum Erliegen gekommen, der Gedanke, dass Private zum Beispiel bei der Bahn, vielleicht aber auch bei den Verkehrswegen es besser könnten?
Also das ist bei Friedrich Merz, bei mir, aber eben auch bei dem weiten Feld der Unionsfraktion überhaupt nicht zum Erliegen gekommen. Da ist das Bewusstsein ganz groß und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir führen dieser Tage eine Reihe von Gesprächen mit großen privaten Investoren, weil uns vollkommen klar ist, dass nur dort am Ende das Spiel wirklich gewonnen wird, auch strategisch gewonnen wird. Und die Signale, die wir dort bekommen, die sind wirklich mutmachend. Und da sagen uns viele, naja, wir haben bisher aus den bekannten Gründen an Deutschland überhaupt nicht geglaubt und sind eher rausgegangen. Und jetzt haben wir Zutrauen, dass ihr das ernst meint. Und deswegen warten wir mal ab. Meine Prognose ist, wir kriegen schon zum Jahresende einen viel stärkeren Aufschwung, als das im Moment gesehen wird. Und wenn wir jetzt von den großen Investorengruppen, mit denen wir sprechen, die wir auch ganz aktiv ansprechen.
Also die großen Kapitalsammelstellen.
Nicht nur Sammelstellen, es geht auch um Unternehmen. Auch große Unternehmen, mit denen sprechen wir auch direkt, weil wir sie natürlich auch aktiv ermuntern. Also es ist schon so, dass wir im Bewusstsein eine aktive Industriepolitik betreiben wollen und jetzt die Investoren wieder locken nach Deutschland und sagen, kommt her, Deutschland ist jetzt am Neustart, wir meinen das ernst und wir stellen öffentliches Kapital in ungeahnter Größe, aber jetzt kommt dazu. Und da sind die Signale positiv.
Glaub, das ist aber ein neues Wort in Ihrem Leben, aktive Industriepolitik, richtig?
Nee, ich war immer ein Wirtschaftsliberaler, klar, aber
aktive. Aber das findet sich in keinem Ihrer Bücher. Aktive Wirtschaft, auf gar keinen Fall, Herr Weimar, auf gar keinen Fall.
Na, Moment. Das Beispiel Airbus, das habe ich immer verteidigt. Also das ist natürlich auch im Grunde genommen für einen Wirtschaftsliberalen ist das ja ein Sündenfall. Wieso kam Französisch Strauß auf die Idee, wir müssen mit staatlichen Mitteln Boeing Konkurrenz machen? Aber es war natürlich ein industriepolitisch extrem erfolgreicher Akt und er war richtig. Und es gibt manchmal Situationen, dass Industriepolitik sinnvoll ist.
Wolfram Weimer beschreibt sich selbst als wirtschaftsliberal, aber auch als wertkonservativ. Was genau er damit meint, erklärt er hier.
Der Konservative, so habe ich das Manifest verstanden, ist auch schon einer, der darauf beharrt, wenn er Dinge für richtig erkannt hat, nicht einfach guckt, was geht mit den anderen. Das ist ja eher der Opportunist.
Ja, ja, wobei, da kann ich vielleicht mal mein Missverständnis aufräumen, ja. Weil mein Konservativismus, der ist ein echter Wertkonservativismus. Also ich würde mich als Wertkonservativen definieren. Und nicht als Konservative. Der Konservative hängt an dem, was gestern war. Der will das einfach nur bewahren, was gestern war. Der Wertkonservative, der will das bewahren, was immer gilt. Also die Liebe zur Familie, die Würde des Einzelnen, das Hängen an der Heimat, du sollst den anderen nicht bestehlen und so weiter und so weiter. Du sollst den Staatshaushalt seriös halten. Also an dem, was immer gilt. Deswegen gibt es Wertkonservative auch unter Linken und Liberalen.
Die AfD ist für Wolfram Weimer keine konservative Partei. Ihn besorgt es, dass die AfD ehemalige SPD-Wähler für sich gewinnen konnte. Er ist aber optimistisch, dass die Sozialdemokraten mit einer Rückbesinnung auf den Industriearbeiter ihre Kernwählerschaft zurückerobern können. Und er erklärt, warum die AfD so elementar anders ist als die Parteien der Mitte.
Der Industriearbeiter ist ja zuerst von Trump und dann auch von J.D. Vance wiederentdeckt worden als politische Figur sozusagen.
Ja, vor allen Dingen dürfen wir das auch nicht den Rechten überlassen. Das Problem ist doch, wenn das eine SPD nicht adressiert und schauen wir ins Ruhrgebiet, was die AfD hat im Westen zwei Großstädte, das ist Gelsenkirchen und Kaiserslautern. Das waren die Hochburgen der SPD. Und deswegen ist dort auch das Bewusstsein klar, wenn wir die zurückdrängen wollen, und das ist ein zentrales Reason Why dieser Regierung. Wenn man da im Bundestag sitzt und sitzt diese riesige AfD-Fraktion, die da so feist und aggressiv sitzt, wir haben jetzt die Aufgabe, wir müssen die zurückdrängen, und zwar nicht mit Worten, sondern eben mit Taten.
Wie benehmen sich die? Sie haben sich ja neue Benimmregeln gegeben, die Abgeordneten der AfD unter Führung von Frau Weidel. Spürt man das oder hat sich das bei der Debatte, die wir in dieser Woche hatten, noch gar nicht gezeigt und wird sich vielleicht auch nicht zeigen?
Also in dieser Woche da war das Gegenteil der Fall. Die Rede von der Frau Weidel war ja hardcore aggressiv.
Und der Lügenkanzler.
Ja, und da kam sozusagen das komplette Ressentiment hervor. Und sie haben sich, glaube ich, 14 Tage versucht zu disziplinieren, aber man merkt, sie können es einfach nicht. Das Problem ist, und deswegen glaube ich, es gibt so eine Art geistig-moralische Brandmauer zur AfD, die ist viel höher als die politische. Die setzen in ihrem Kern, in ihrem emotionalen und Identitätskern auf Ressentiment. Und alle anderen Parteien, gut, Linkspartei ist auch wieder ein Spezialfall, aber alle Parteien der politischen Mitte, die setzen schon auf Integrität. Da ist man unterschiedlicher Meinung, aber man hat das Gefühl, der andere könnte auch Recht haben und das respektiert man. Und das haben die nicht. Oder wenn man in den geistigen Kern zurückgeht, was ist eigentlich der Christdemokrat sozusagen in seinem emotionalen Innersten? Der will den Nächsten lieben, weil er aus einer christlichen Haltung herkommt. Der Sozialdemokrat will die Welt gerechter machen, dass die Oma nicht darben muss. Und die Grünen wollen die Welt nachhaltiger machen. Der AfDler in seinem innersten Kern, der hat kein Refugium, auf das er sich moralisch positiv zurückzieht. Das ist das reine Ressentiment. Und deswegen funktionieren solche Selbstkultivierungen, oh, jetzt sind wir mal ein bisschen bürgerlich, überhaupt nicht. Es bricht dann immer wieder raus.
Sind das für Sie Konservative, sozusagen Konservative, die keine Heimat mehr in der CDU und CSU gefunden haben, oder ist das ein ganz anderer Typus?
Das sind überhaupt keine Konservativen. Also jetzt sowohl, die sind weder wertkonservativ, noch sind sie konservativ in einem klassischen Sinne. Das sind Rechte. Das sind einfach disruptive Rechte.
Wie weit würden Sie gehen im persönlichen Umgang mit AfDlern, mit Alice Weidel? Als sie im Wahlkampf bei uns zu Besuch war, hat sie gesagt, Friedrich Merz würde nicht mal grüßen und keinen Kaffee mit ihr trinken. Würden Sie sie grüßen und einen Kaffee mit ihr trinken?
Na, grüßen würde ich sie schon. Ich glaube, das tut auch der Kanzler. Die Höflichkeit gebietet das schon. Kaffee trinken schon eher nicht. Also da habe ich kein Bedürfnis dazu.
Das heißt, die Brandmauer ist, sagen Sie, sozusagen eine intrinsische Geschichte, kein Parteitagsbeschluss, sondern auch für Sie, da führt keine Brücke über diesen Graben.
So ist es, ja.
Und das wird so bleiben?
Also in dieser Legislatur ganz sicher.
Das ganze Gespräch mit Wolfram Weimer hören Sie, wie gesagt, jetzt schon auf thepioneer.de oder in unserer App. Danke fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt ein Investment des Pentagons für Aufsehen und sorgt für Aufwind bei einer Aktie. Alles dazu weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, das Pentagon steigt mit 400 Millionen Dollar als größter Anteilseigner beim seltene Erden-Spezialisten MP Materials ein. Die Aktie schoss daraufhin um rund 50% nach oben. Das entspricht einem Wertzuwachs von 2,5 Milliarden Dollar an nur einem Tag. MP Materials betreibt die einzige seltene Erdemine der USA und soll mit dem frischen Kapital seine Verarbeitungskapazitäten und die Produktion von Hochleistungsmagneten massiv ausbauen. Diese Magnete sind essentiell für moderne Waffensysteme wie Kampfjets, Drohnen und U-Boote. Bisher war die USA hier fast komplett von Importen aus China abhängig. Das Pentagon sichert sich mit dem Deal jetzt nicht nur eine 15% Beteiligung, sondern garantiert MP Materials auch einen Mindestpreis für das Schlüsselmaterial NDPR und kauft für 10 Jahre sämtliche Magnete aus dem neuen Werk, das ab 2028 liefern soll. Finanziert wird das Projekt zusätzlich auch noch von JP Morgan und Goldman Sachs. Für die US-Regierung ist es ein strategischer Schritt, um die heimische Versorgungskette zu sichern und unabhängiger von China zu werden. Für Anleger ist klar, MP Materials profitiert enorm von diesem Rückenwind und der Deal könnte zum Vorbild für weitere Partnerschaften zwischen dem Pentagon und Rohstofffirmen werden.
Und dann kauft ein Süßigkeiten-Gigant einen Cornflakes-Riesen, Anne.
Ja, der italienische Süßwaren-Gigant Ferrero, das kennt man von Nutella, Moncherie und Kinderschokolade, übernimmt den Cornflakes-Riesen Kellogg für stolze 3,1 Milliarden Dollar. Die Aktie von Kellogg schoss nach der Ankündigung um 30% nach oben, denn Ferrero zahlt einen satten Aufschlag von 31% auf den letzten Börsenkurs. Kellogg steht für amerikanische Frühstücksklassiker wie Fruit Loops und Frosted Flakes, war aber zuletzt unter Druck. Viele Verbraucher greifen zu gesünderen Alternativen oder günstigeren Eigenmarken. Die Übernahme ist Teil einer größeren Konsolidierungswelle. Ferrero will mit dem Zukauf jetzt seine Position auf dem US-Markt weiter ausbauen und hat auch in den letzten Jahren ja schon Nestles US-Süßwarengeschäft und den Eiscreme-Hersteller Halo Top übernommen. Die Übernahme soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, wenn Aktionäre und Behörden denn zustimmen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass US-Präsident Donald Trump den Präsidenten von Liberia für sein gutes Englisch gelobt hat. Dabei ist in Liberia die Amtssprache Englisch.
Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where?
Und sie haben darüber gesprochen, wo er seine Ausbildung gemacht habe.
In Liberia.
Yes, sir.
Well, that's very interesting.
Liberia wurde 1822 als Kolonie der American Colonization Society gegründet. Die Organisation hatte damals Land an der westafrikanischen Küste gekauft, um dort einen Zufluchtsort für freigelassene afroamerikanische Sklaven zu schaffen. Daher auch der Name Liberia von Liberty. Liberation, Freiheit. 25 Jahre später wurde Liberia unabhängig, die englische Sprache blieb. Sie war verbreitet, wurde verstanden und wurde zur offiziellen Amtssprache. Donald Trump wusste davon offenbar nichts. Aber er ist nicht der Einzige, der mal wichtige geopolitische Fakten vergessen hat. Auch Gerald Ford hatte sich 1976 in einer Präsidentschaftsdebatte einen folgenschweren Patzer geleistet. Er hat im Fernsehen behauptet, Polen sei nicht Teil des sowjetischen Blocks. Dabei war Polen Teil des Warschauer Pakts und natürlich voll und ganz unter dem Einfluss des Kremls.
I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union.
Gerald Ford war blamiert und seine außenpolitische Glaubwürdigkeit massiv geschwächt. Aber immerhin, sein Englisch war auch richtig gut.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Rocker-Urgestein Ozzy Osbourne keine Woche in der Rente ausgehalten hat. Am vergangenen Wochenende hat er sich im ganz großen Stil von der Bühne verabschiedet. Beim finalen Konzert Back to the Beginning ist er zunächst solo aufgetreten und hat dann die Originalbesetzung von Black Sabbath für eine Reunion auf die Bühne geholt. 45.000 Fans waren dabei. Sechs Jahre lang stand Ozzy aus Gesundheitsgründen nicht mehr vor großem Publikum. Und genau dieser Auftritt scheint seine kreative Energie neu entfacht zu haben. Denn nach dem großen Bye-Bye von der Bühne startet er schon das nächste Projekt. Eine Zusammenarbeit mit Schimpansen. Ozzy ist nämlich nicht nur Musiker, sondern auch bildender Künstler. Und seine neuesten Werke beginnen mit einem bunten Grundanstrich von ihm. Dann übernehmen seine haarigen Mitkünstler, um den letzten Schliff zu geben. Diese Mensch-Affen-Gemeinschaftsbilder werden ab 1000 Euro versteigert und das ganze Geld geht direkt an Save the Chimps, eine Auffangstation in Florida für Schimpansen, die aus Tierversuchslabors, schlecht geführten Zoos und von Wildtierhändlern gerettet wurden. Für viele bedeutet Ruhestand Zeit für neue Hobbys. Für Ozzy Osbourne heißt das vom Music Man zum Monkey Man. Ich wünsche Ihnen jetzt einen verspielten Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.